Ja, ihr Lieben, wie ich gerade sehe, gibt es ja eine ganze Reihe an Fragen, die ihr an mich gestellt habt. Und da freue ich mich immer drüber, wenn diese kommen, weil die zeigen, dass ihr einerseits großes Interesse habt, aber zum Zweiten natürlich auch, geben Sie mir immer wieder so ein bisschen Hinweise darauf, was ich vielleicht noch besser erzählen könnte oder wo wir uns etwas noch intensiver mit beschäftigen müssen. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Hier schreibt jemand, ich mache Intervalldiät. Ich nehme 4 Kilo zu und dann wieder 4 Kilo ab. Ist das eigentlich schädlich für die Leber? Eine Überforderung für die Leber. Wir nennen das Weight Cycling. Weight Cycling heißt immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Ist das Schlechteste, was man machen kann. Weil dadurch der Metabolismus, der Stoffwechsel insgesamt, und Leber ist natürlich eines der größten Stoffwechselorgane, mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber eben nicht nur die Leber, sondern jede einzelne Zelle wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen, weil sie eben bestimmte Funktionen und Rollen dann nicht mehr optimal ausüben kann. Also Weight Cycling ist immer schlecht. Und das heißt also auch in größeren Rhythmen ist ausgeführt, ist es keine gute Idee. Am besten runter mit dem Gewicht und dann stabil halten. So, das war, ich hoffe, das war die Antwort ausreichend. Die Frage, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Weizenkeim. Und natürlich stellt sich hier auch die Frage, wegen Zöliakie sind die Weizenkeime manchmal nicht ganz optimal. Stimmt. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, die Top 5 der besten Nahrungsergänzungsmittel. Schaut euch das am besten dann auch an. Ansonsten, ja, Weizenkeim ist einfach Weizenkeim, ja. Und das geht fast kaum. Es gibt kaum ein anderes Lebensmittel, welches so hochwertig ist. In der Vielfalt, in der Differenzierung, auch in der Zusammensetzung der Mikronährstoffe. Also für mich gibt's leider keine Alternative, außer eben einzelne unterschiedliche Bestandteile. Da muss man also mehr mixen. Das ist dann die Konsequenz. Schaut also mal bei mir, Top 5 der besten, natürlichsten Nahrungsergänzungsmittel. Da findet ihr die Lösung. Nächste Frage, wo kann man am besten und vor allen Dingen seriös Muskelmasse messen? Ja, da würde ich auf jeden Fall in eine universitäre Einrichtungen eingehen. Das machen die nämlich. Entweder ein sportwissenschaftliches Institut, die können das an einer Universität hoffentlich in der Nähe, oder in eine Klinik oder eine Krankenhauseinrichtung, wo man genau weiß, die können das. Auch ambulante Therapie- und Reha-Einrichtungen machen das auch. Also die Seriosität ergibt sich immer, indem sie in der Regel einen universitären Charakter hat, weil die haben die besten Geräte und messen sicherlich auch am genauesten. Manchmal sogar zu Forschungszwecken. Vielleicht kommt man dann sogar in ein Forschungsprogramm mit hinein. So, die nächste Frage, da dreht es sich alles um Muskeltraining und die Frage lautet, mit 70, doch habe ich sowieso 50% weniger Muskelmasse, egal ob ich trainiere, als ein 30-Jähriger. Nee, das stimmt nicht. Es gibt viele 30-Jährige, die jetzt schon viel zu wenig Muskelmasse haben. Wenn beide gleich trainieren würden, ja, käme es aber bei weitem nicht zu diesem großen unterschiedlichen Dissens, also dass der 70-Jährige deutlich schneller abnehmen würde. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Die Kurve wird deutlich abgeflachter stattfinden und insofern ist der Verlust, wenn ich mit 30 begonnen habe oder einen 30-Jährigen vergleiche, deutlich geringer, auch wenn es einen Verlust gibt. Aber ich habe entweder eine Stabilisierung, eine Verlangsamung des Verlustes und auch das ist doch ein großer Erfolg. Die nächste Frage ist, es geht nach Südeuropa und insbesondere hier nach Spanien, weil wir empfehlen ja häufig diese mediterranen Lebensweisen, auch die Ernährung. Die Frage stellt sich natürlich, wenn dann auch ein moderater Weingenuss dazukommt, was ja in diesen Ländern auch nicht unüblich ist, was ist dann eigentlich mit dem Schlaf? Ja, berechtigte Frage, aber wir müssen uns das Leben der Südländer insgesamt mal anschauen. Da gibt es immer eine Siesta. Also eine viel, viel längere Mittagspause, allein auch geschuldet natürlich der Hitze. Da wird nicht gearbeitet, begonnen wird in der Regel mit der Arbeit erst um 16 Uhr. Und dort wird dann sich meistens 2 Stunden aufs Ohr gelegt und schon 2 Stunden geschlafen. Und dann ist die Nacht natürlich kürzer, aber dort wird auch später mit der Arbeit begonnen. Und insofern kommen auch die Südländer in der Regel auf eine ausreichende Menge an Schlaf, weil sie nicht einen monophasischen Schlaf haben, sondern häufig einen polyphasischen Schlaf, der sich mindestens dadurch äußert, dass 2 Phasen, eine etwas kürzere Nacht, aber ein etwas längerer Mittagsschlaf, das ergibt also letztendlich in der Summe auch sicher 8 Stunden. Und wenn man dann auch morgens etwas später aufsteht, ist das doch auch unmittelbar gekoppelt. Es gibt hier auch ein Video, habe ich ja, zu Schlaf Optimierung. Schaut einfach mal rein. Also, die Südländer schlafen nicht schlechter als wir, ganz im Gegenteil sogar, meistens sogar besser. Frage nun nach Barfußschuhen, ja. Schreibt mir ein Leser, eine Leserin, 5 Jahre Barfußschuhe getragen und nun hat der Orthopäde Platt- und Senkfuß festgestellt. Ja, und vor allen Dingen sind jetzt auch Fußschmerzen aufgetaucht, die nicht ganz unproblematisch sind. Ich bin letztendlich ein Freund von Barfuß. Ich bin auch ein Freund von Barfußschuhen. Allerdings, ich nutze sie auch nicht bei sportlichen Aktivitäten, weil die Belastung beim Sport einfach viel zu groß ist, insbesondere dann, wenn ich im Alltag nicht ausreichend über Jahre meine Fußmuskulatur, mein Fußgewölbe, alle Strukturen ausreichend entwickelt habe. Deswegen, ja, ich würde hier unmittelbar raten, weg von den Barfußschuhen, erstmal wieder Fußmuskulatur durch gezieltes Training aufbauen, das Fußgewölbe wieder ganz gezielt durch Training aufbauen, nicht mit Einlagen arbeiten, das ist, finde ich, jetzt erstmal aktuell keine Lösung, sondern erstmal aktiv daran gehen und dann vielleicht wieder mal ab und zu temporär die Barfußschuhe hinzuziehen. Ich glaube, das ist hier die richtige Strategie. Dann habe ich hier noch eine Frage, die musste ich bestimmt 10-mal lesen, weil ich sie nicht so ganz verstanden habe, so richtig. Also bitte bemüht euch so ein bisschen, mir etwas kürze, knackigere und verständliche Fragen zu stellen. Aber ich habe mich mal so durchgewurschtelt. Hier geht es um das Thema Autophagie. Und Autophagie ist ja so ein wenig der Prozess der Müllabfuhr der Zelle. Hier geht es also darum, wie sind die Reinigungsprozesse einfach einer Zelle zu optimieren. Und das heißt insbesondere für die Zelle, sie braucht Pausen. Sie sollte sich nicht mehr auseinandersetzen müssen mit viel Nahrung. Und hier gehen wir davon aus, dass das irgendwo einen Bedarf für die Zelle von 10 bis 12 Stunden bedeutet. Und das hat natürlich Konsequenzen auf den Zeitpunkt des Trainings und die Zufuhr von Energie. Und wenn ich lange Pausen mache, insbesondere wenn ich zum Beispiel Muskeltraining gemacht habe und mache danach eine Pause, ist das natürlich für den Muskelaufbau nicht gerade produktiv, weil ich zunächst natürlich erst einmal auch Energiequellen und Aufbauprodukte brauche, die ich dem Körper zuführen muss. Und insofern, so ist mein Plädoyer auch immer. Ich würde mir immer wünschen, wir machen das Muskeltraining in die Morgen, verlegen wir in die Morgenstunden. Und wenn ich dann letztendlich die Nacht als Autophagiephase mir immer vornehme, und so sollten wir das auch machen, bitte esst abends früh und trainiert morgens spät, aber auch morgens. Dann habt ihr sicherlich die richtige Autophagiephase, könnt dann noch auch am Vormittag die ausreichende Energie und auch die Proteine zuführen, die euch dann in die Lage versetzen, den Aufbau zu unterstützen. Das wäre so die richtige Strategie. Alles abends zu machen und dann darauf zu hoffen, das geht manchmal ein wenig schief und ist so ein wenig kontraproduktiv. Wenn man das aber so machen muss, dann fangt erst wieder mit dem Mittagessen an. Macht also dann in der Nacht auf jeden Fall eine längere Pause bis in den Mittag hinein, um dann eben diese Autophagiephase von 10 bis 12 Stunden zu realisieren. Manchmal widerspricht sich das so ein wenig, Muskelaufbau und die Zufuhr und die notwendige Zufuhr von Proteinen und Kohlenhydraten mit der Autophagie. Aber wenn man das so ein bisschen zeitlich gut strukturiert, kriegt man das schon hin. Also ich schaffe das jedenfalls. Von Marius habe ich noch eine Frage bekommen, rein Ernährung nach intensivsten und er meint nach wirklich intensivsten Training. Ja, da geht erst einmal Muskulatur kaputt. Das sollten auch Ausdauersportler wissen, dass dringend auch Proteine zugeführt werden müssen. Und natürlich die Kohlenhydrate, aber die sind natürlich gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie intensiv es ist, weil wenn es wirklich intensiv ist, dann hat es ja sehr viel mit anaerobem Charakter zu tun, also sauerstoffarmes Training. Und sauerstoffarmes Training hat letztendlich nur einen in Anführungsstrichen geringeren Bedarf an Kohlenhydraten. Da reichen die Speicher in der Regel meistens aus, die ja ein Volumen haben von 90 bis 120 Minuten. Deswegen würde ich mir hier auch für das intensivste Ausdauertraining wünschen, eine Kombination von Protein- und Kohlenhydrattraining. Also bitte, ihr lieben Ausdauersportler und Sportlerinnen, vergesst die Proteine nicht, denn gerade wenn es intensiv wird, geht auch Gewebe, insbesondere der Muskulatur, kaputt. Wenn ich da nochmal über Mikronährstoffe drüber nachdenke, ja, was würde ich euch empfehlen? Die Klassiker natürlich, ist wichtig, Magnesium als Muskelrelaxant so ein wenig, aber sonst, ja, Entzündungshemmer, antioxidative Produkte, aber das ist ja in allen normalen, guten, pflanzlichen Produkten drin. Also antioxidativ natürlich, es macht manchmal Sinn, da gerade nach einem Ausdauertraining nochmal drauf zurückzugreifen. Ansonsten ist Magnesium sicherlich gerade in diesen Einheiten die einzige Notwendigkeit noch, die ich so richtig sehe. So, und die letzte Frage, die ich habe für heute, es geht um Rückentraining. Und natürlich ist es so, dass wir alle wissen, dass Sport in den Alltag manchmal nicht so einfach zu integrieren ist. Und hier geht es um die Frage, wie kann man es eigentlich in den Alltag normal integrieren, dass man eben dem Rücken etwas Gutes tut. Das ist relativ einfach. Bewegungspunkte im Alltag sammeln. Es geht also nicht nur darum, Muskeltraining für den Rücken zu betreiben, was man schon gut in den Abendstunden machen kann. Insbesondere wichtig ist es aber, zwischendurch immer mal, denn das braucht der Rücken, eine Bewegungspause zu machen und hier vielleicht auch immer mal eine kleine Übung zwischendurch zu machen. Das heißt also, für den Rücken ist es am besten, nicht nur gezielt 2 bis 3 Mal pro Woche Rückenübungen gezielt durchzuführen, das auch, aber additiv ist es viel wichtiger, Sitzzeiten zu minimieren, Bewegungsmangel zu reduzieren, viele Wege zu Fuß zurückzulegen und immer mal zwischendurch eine kleine Bewegung auszuführen und sei es selbst auf dem Bürostuhl. Das ist verrückt für den Rücken zwar, aber das braucht er genau, weil er Bewegung benötigt. So ihr Lieben, das war's für heute. Schreibt mir gerne wieder. Freue mich immer über eure Anregungen und vor allen Dingen auch für Kommentare, sei es positiv oder kritisch, denn von der Kritik lernen wir und auch da haben wir schon viel von euch gelernt, also danke dafür. Dadurch entwickeln wir uns weiter und entwickeln auch Themen weiter.